Let's go!
Die Zukunft beginnt auf der Moor24, Home of Mobility.
Am 13. und 14. November in Berlin.
Online oder live dabei sein, bewirb dich jetzt für deinen Slot vor Ort auf mobile.de/moor.
Alles, was du wissen musst, findest du in den Shownotes. Alright. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des mobile.de Moor Podcast. Heute bin ich zusammen mit Ove Kröger hier in unserem brandneuen Studio. Das heißt, vielleicht gibt es demnächst noch mehr Podcasts, denn unser wunderschönes Studio ist wirklich wunderschön geworden. Und Ove, du passt hier perfekt rein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wer Ove noch nicht kennt, du bist auch bekannt als Doc Tesla. Und wir sprechen gleich drüber, wie man Doc Tesla wird, ob man dafür ein Studium braucht oder ob das auch so geht. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, weil du bist ein echter Pionier der E-Mobilität. Und wer hier ab und zu mal reingehört hat, der weiß, ich stehe da auch dahinter. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich freue mich, dass wir heute wieder drüber sprechen können, dass wir ein bisschen aufklären können. Und Ove ist dafür der perfekte Talkgast. Also herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank, Inga, dass ich hier sein kann. Tatsächlich, ich passe hier perfekt in das Studio. Schwarze Hose, schwarzes Hemd und eine schwarze Seele. Natürlich gar nicht. Wir sitzen hier tatsächlich umgeben von ganz vielen dunklen Sachen. Ihr hört es auch am Ton, ganz klarer Ton und ganz tolles Licht. Ich werde hier angeleuchtet, wie auf der Bühne damals mit Bon Jovi, als ich gesungen habe. Auf jeden Fall ganz toll, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank.
Und wir sprechen heute über dein Herzensthema, die Elektromobilität natürlich. Und wir sprechen darüber, wie es so steht um die Elektromobilität in Deutschland. Aber zuallererst möchte ich von dir noch so ein bisschen was hören darüber, wie du zur Elektromobilität gekommen bist. Denn ich weiß von unserem letzten Mittagessen, was wir zusammen hatten, dass nicht schon immer Strom durch deine Adern geflossen ist, sondern auch mal Benzin. Und das ist ja auch ganz klar, du bist ja jetzt nicht 17 so, sondern schon ein bisschen länger da. Das heißt, das Auto hatte schon immer dein Herz, aber dann bist du von großen amerikanischen Big Blocks, am liebsten V8, umgestiegen plötzlich und zum Doc Tesla geworden. Wie ist das gekommen?
Ja, ist ganz lustig. Tatsächlich war ich totaler Petrolhead. Mittlerweile bin ich Mitte 50, sehe auch eigentlich aus wie ein Petrolhead, wenn ihr da draußen jetzt an den Lautsprechern sitzt. Also ich habe graue Haare nach hinten gekämmt und einen kleinen Zeckenbart. Also, und dann natürlich Bauchbart und Brille, so wie sich das gehört für so einen ehemaligen Harley-Fahrer. Bin ich also tatsächlich totaler Petrolhead gewesen. 12 Jahre aktiv Drag-Racing als Amateur in Europa. V8, Lärm, Sprit verbrennen, das war absolut mein Ding. Also tatsächlich so ein Klischee-Mensch. Hab auch, ich bin seit 24 Jahren auch Kunde bei mobile.de, also schon ziemlich lange dabei. Und in meinem Autohaus gab es nur Verbrenner, nur dicke V8, Oldtimer aus den 30ern, Hot Rods, Corvette, Mustang, Dodge Ram, Cadillac Escalade, you name it. Alles hatten wir da. Und als es dann darum ging, dass die Elektromobilität so ein bisschen Fahrt aufnahm, ganz leicht, das war Mitte der 10er Jahre, 2015, hat mein Neffe, der bei Opel in einem Autohaus arbeitet, zu mir gesagt, komm mal vorbei, hier steht ein Opel Ampera, fahr den mal Probe. Und ich habe immer gesagt, im Leben nicht, ich doch nicht. Ich finde es aber gut, dass es die Elektromobilität gibt, denn jedes Elektroauto spart Sprit, den ich verbrennen kann. Tatsächlich bin ich so rumgelaufen früher, mit vollem Enthusiasmus. Und dann habe ich es doch mal geschafft, im Sommer 2016 ein Opel Ampera Probe zu fahren. Ich setze mich da rein, widerwillig, mache die Tür zu, drücke den Knopf und gebe Gas und dachte, was ist das denn? Das ist Drag Racing every day. Das heißt, ich habe Punch und Beschleunigung in einem Auto und das alles ohne Lärm. Mhm. Das hat ungefähr, ich sag mal, 30 Sekunden gedauert. Da wusste ich, das will ich, das ist die Zukunft. Hab dann 2016 mich entschlossen, mein Leben umzustellen an dem Tag. Und habe dann all in die Elektromobilität investiert, also Fortbildung gemacht. Ich habe mich mit mehreren Ausbildungen weitergebildet, so zum Sachverständigen für Elektromobilität. Und habe dann auch relativ natürlich, glaube ich, ganz normal Kontakt zu Tesla bekommen, zu dieser Marke. Habe mir dann auch irgendwann Tesla gekauft, 2017. Bevor ich meinen YouTube-Kanal T&T E-Mobility gegründet habe.
Der mittlerweile über 70.000 Abonnenten hat.
Das ist für so eine Nische echt nicht so schlecht. Ja. Ist halt sehr techniklastig und das ist einmalig in Deutschland. Und habe dann gemerkt, okay, ich gehe jetzt wirklich all in. 2018 habe ich mich dann entschlossen, meine letzten Verbrenner zu verkaufen. Hatte noch ein paar auf dem Schiff aus Amerika, die wir da gekauft haben. Habe die dann noch verkauft, habe aber nicht mehr so das Empfinden und die Freude gehabt an diesen Verbrennern, weil ich dachte mir, gut, Punch und Beschleunigung habe ich eigentlich in der Form im Elektroauto, Instant Torque, immer und sofort. Nicht mit Gassäule aufbauen und Turbo, nein, ist sofort da. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich in der Elektromobilität verhaftet gewesen, ja.
Das war sozusagen Liebe auf den ersten Tritt, also Pedaltritt.
In der Tat. Ja. So war das.
Das ist ganz toll. Und seitdem, du hast nicht nur dein Herz an die Elektromobilität verloren, sondern du hast es dir auch zur Aufgabe oder zur Mission gemacht, quasi dabei zu helfen, der Elektromobilität auf die Sprünge zu helfen in Deutschland. Was auch keine leichte Aufgabe ist und schon gar keine schnelle. Also ich habe vorhin mal geguckt bei mobile.de. Wir sind ja hauptsächlich eine Gebrauchtwagenbörse. Wir haben natürlich auch Neuwagen auf der Plattform, aber in einem geringeren Maße. 5,6% der gebrauchten E-Autos auf unserer der gebrauchten Autos auf unserer Plattform sind elektrisch. Das ist noch, da ist noch ganz viel Luft für ganz viele tolle Beiträge von dir oben auf YouTube und wo du sonst aktiv bist und Aufklärung leistest.
Ja, das habe ich relativ zügig erkannt, dass es nur vorangeht, wenn man die Leute aufklärt. Also die Abneigung ist ja oder die Ablehnung ist sehr groß. Es liegt aber an der Unwissenheit. Mhm. Die Leute sind einfach eingeschüchtert bzw. unsicher, wo geht es hin? Was macht Elektroauto? Wie ist es mit den Batterien? Wo kommen die Rohstoffe her? Und so weiter. Diese ganzen Mythen, wo wir hier auch in dem YouTube-Kanal von euch schon viele Videos gemacht haben, einfach Elektro heißt das Format, da versuche ich dann auch zu erklären, was ist das eigentlich? Macht das eigentlich? Und was macht es mit einem? Und so ein Typ wie ich, der eben ganz normal in der Welt steht und dann auch noch dieses technische Feedback hat, diesen Hintergrund, kann das natürlich viel plausibler und glaubwürdiger rüberbringen und authentischer als jemand, der jetzt mal aus einer studierten Ecke kommt und davon mal gehört hat und darüber erzählen möchte. Man muss es tatsächlich leben. Und Ende Dezember 2016 habe ich meinen ersten voll elektrischen Wagen gekauft. Zu Anfang hatte ich natürlich auch Angst, habe mit einem Plug-in-Hybrid angefangen. Aber da hat es mich dann relativ schnell genervt, dass dann nach 80 Kilometern so ein Motor anspringt und den Akku auflädt. Das war ein Fisker Karma, den habe ich heute noch. Also das war dann relativ schnell klar, das kann es nicht sein. Das ist absolut ineffektiv und ineffizient. Es muss rein elektrisch sein. Und habe dann auch relativ früh schon Reichweiten-Tests gemacht, bin in Urlaub gefahren nach Kroatien. Das alles schon 2017, habe das alles auch medial begleitet. Wir machen Rundreisen durch Europa, ob es nun Irland ist, Estland, Litauen, Finnland. Wir waren schon überall mit dem Auto. Und damit zeige ich immer, es geht. Es geht ohne Probleme. Und das ist eben das Schöne daran, dass man hier sozusagen aus erster Hand erfährt, was macht der da eigentlich?
Ja, genau, weil das ist, also eine der größten Ängste ist ja die Reichweitenangst, ne? Ja. Und wir kaufen das Auto immer nach der Skireise nach Österreich, wo das gesamte Gepäck, die gesamte Familie und eine lange Strecke sozusagen bewältigt werden muss und nicht nach dem, was wir täglich sozusagen fahren, was ja viel geringer ist, viel geringere Kapazitäten, sondern das ist irgendwie, das muss sein, ne? Wenn wir uns dann entscheiden für so ein Auto und dass du da zeigst, das geht, ist halt super gut. Und du machst es ja mit wahnsinnig viel Leidenschaft. Man weiß, nicht nur Leidenschaft, sondern auch Wissen. Du verstehst ja was von Autos und liebst das und das merkt man die ganze Zeit. Wenn du dir jetzt anguckst, das Thema Elektromobilität in Deutschland ist ja ein heiß diskutiertes. Also es gibt ja keine Woche, wahrscheinlich keinen Tag, wo nicht die Schlagzeilen Elektromobilität enthalten und meistens ist es negativ. Es ist, immer wieder gibt es den Abgesang, immer wieder gibt es den Rückzug auch der Hersteller von der reinen Elektrostrategie. Die Förderungen werden gestrichen und so das Medienbild sozusagen, das vermittelt wird, ist, dass Elektromobilität, du sagst, das ist die Zukunft, aber das liest man sozusagen nicht aus den Medien raus, sondern es ist eigentlich ein ganz unsicherer Bereich. Und was ist denn jetzt deine Einschätzung? Wo stehen wir da in Deutschland?
Also wir stehen uns auf jeden Fall im Weg. Das kann ich ganz klar sagen. Also anscheinend sind wir das einzige Land in Europa, was es nicht verstanden hat, wo die Reise hingeht. wenn ich zum Beispiel in meinem Autohaus sehe, wir verkaufen nach wie vor Elektroautos, die gehen im Moment nur ins Ausland. Mhm. Ich habe kaum deutsche Kunden, weil die eigentlich verunsichert sind. Und zwar maßgeblich durch die Politik. Wir sind in Wahljahren aktuell. Und was macht die Politik in Wahljahren? Sie sorgt dafür, dass sie Stimmen bekommt. Und das kriegst du nur, wenn du dem Wähler nach dem Mund sprichst. Mhm. Und das verunsichert ungemein. Dann haben wir natürlich dieses Wort Technologieoffenheit, was ein prekäres Wort ist. Wir sollten eine Technologieentschlossenheit haben in Deutschland. Wir sollten wissen, wo geht die Reise hin. Die Politik sollte da auch mal, das haben sie ja gehabt, die Technologieentschlossenheit war da vor 3 Jahren. Da ist beschlossen worden, 2035 haben wir den sogenannten, sage ich mal, CO2-Austritt. Also es werden keine Fahrzeuge mehr ausgeliefert, die CO2 emittieren, was gut ist. Es ist kein Verbrenner aus, es gibt keinen Verbrenner aus. Ja. Es geht nur darum, dass das, was dann da vorne reinkommt, eben keine CO2 emittiert. Die können ja da von mir aus reinkippen, was sie wollen, aber es verunsichert.
Ja.
Es muss CO2-neutral sein und der Hersteller in meinen Augen in Deutschland weiß schon, wo die Reise hingeht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass in den Etagen kein großes Geld mehr investiert wird in Verbrennungsmotoren, sondern es geht darum, dass man die Elektromobilität nach vorne bringt. Sicherlich gibt es Hersteller auf dieser Welt, wie zum Beispiel Toyota, die müssen das machen, die bedecken ja, ich war jetzt gerade in Afrika in diesem Jahr, da fahren ja fast nur Toyota rum. Die können nicht alle elektrisch fahren, das kriegen wir nicht hin. Aber hier in diesen Industriestaaten, in denen wir sind, wo wir genug Strom haben, und das haben wir, denn 2019 hat E.ON und RWE schon gesagt, wir haben Strom für 10 Millionen Autos. Das ist 5 Jahre her. Wir haben jetzt 1 Million Autos, 5 Jahre später. Also der Strom ist da, das ist nicht das Problem. Aber diese Technologieentschlossenheit, die wir und die Politiker in meinen Augen wieder nach vorne bringen sollten und auch bekannt machen sollten und sagen, Leute, wir wissen jetzt, wo es hingeht, das fehlt uns in Deutschland. Und das ist für mich eine ganz prekäre Situation. Denn durch diese Wählerfanggeschichte, ich nehme das mal als Motor dieser Unsicherheit, ist natürlich der Bürger verunsichert. Was soll er denn jetzt machen? Ne? Wenn mein Politiker oder meine Partei nicht dran glaubt, warum soll ich dran glauben?
Genau, und das ist ja auch ein guter Hinweis. Technologieoffenheit klingt nach was Positivem, ne? Und das ist es aber in dem Fall zumindest nicht. Und man könnte stattdessen ja auch Technologiebegeisterung für das Neue, was da ist, versuchen zu vermitteln. Und grundsätzlich ist das ja auch großartig, dass sozusagen das Auto neu erfunden wurde, auf eine Weise, die für alle besser ist und am Ende sogar auch für das Auto. Also es gibt ja auch die Aussagen, dass eigentlich technologisch das Elektroauto dem Verbrenner Auto überlegen ist. Es gibt viel weniger Reparaturbedarf und solche Sachen. Und wir sind ganz am Anfang dieser Entwicklung erst. Das heißt, es wird noch viel, viel besser werden.
Ja, genau so ist es. Du sagst es genau so. Wir sind ganz am Anfang. Überleg doch mal, wie es damals war mit den Pferdekutschen. Ne, es wurde von den Kutschenherstellern gesagt, dass das Automobil nicht die Zukunft ist. Das ist nur eine Randerscheinung. Genauso ist es jetzt auch mit der Elektromobilität. Das ist nur eine Randerscheinung. Das höre ich immer wieder, gerade wenn ich in die Autohäuser gehe und mit denen spreche. Die glauben nicht dran. Das ist schade. Und da muss man den Hebel ansetzen. Man muss in die Autohäuser gehen und denen zeigen, was ist überhaupt Elektromobilität? Wie ist das mit dem Schnellladen? Ist das so, dass das Ding 5 Stunden nachts laden muss? Muss ich mir ein Kopfkissen mitnehmen? Nein. Steht er, dann lädt er. Das heißt, du lädst dein Auto dann, wenn du es nicht brauchst. Denn ein Fahrzeug ist eigentlich in Deutschland ein Stehzeug. 90% der Fahrzeuge stehen den ganzen Tag. Also es ist so. Was haben wir für einen Durchschnittsverbrauch? Kilometer waren, glaube ich, 38 Kilometer fährt der Deutsche im Durchschnitt im Jahr. Das ist eine KBA-Angabe, ich glaube 38 Kilometer waren es. Ja, für wen reicht denn 38 Kilometer ein Elektroauto nicht aus? Also selbst der kleinste, der 150 Kilometer Reichweite hat, da kannst du ja 5-mal hin und her fahren mit oder lass ihn 4-mal fahren. Es ist also absolut möglich und dann kann man noch zu Hause laden, wenn man es kann.
Ne? Wenn man es kann, genau. Ja,
was machst du? Okay, du kannst auch zu Hause nicht tanken. Ja. Das heißt, wenn ich das höre, wo soll ich denn laden? Ja, da, wo du tanken kannst. Wir sehen mal das Beispiel Aral. Aral Pals setzt jetzt an jede Aral-Tankstelle mindestens 2 Schnelllader. Das ist also, auch Shell macht es auch. Und Star fängt auch an. Also sie fangen alle damit an, das zu machen, wie wir es kennen. Wenn du Sprit brauchst, wenn du Strom brauchst, fährst du dahin, wo es ihn gibt. Der Idealfall ist natürlich zu Hause laden. Das ist natürlich super. Das Auto lädt über Nacht. Du kannst dir einen schönen kleinen Stromtarif irgendwo besorgen. Ich bin zum Beispiel bei Tibber. Die haben nachts wirklich günstigen Strom, wirklich extrem günstig. Da wäre man ja dumm, wenn man immer viel Geld dafür bezahlt. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, nach Hause zu fahren, dann guckst du auf deine App, Mensch, was kostet der Strom? Ach nee, da warte ich noch 3 Stunden, dann kostet er noch mal 14 weniger und dann lade ich. Mhm. Weil wir haben nämlich teilweise in einigen Zeitbereichen in Deutschland Stromüberschuss. Dann wissen wir nicht, wohin damit. Und dann gehen die Preise runter.
Das stimmt. Und das heißt ja auch, ich habe im Moment natürlich auch immer noch einen höheren Preis, wenn ich ein E-Auto kaufe. Die Diskrepanz sozusagen zwischen dem vergleichbaren Benzinermodell ist natürlich immer noch da. Aber in den Vollkosten sozusagen, wenn ich das berechne, also die Steuerbefreiung, der potenziell günstigere Strom im Vergleich zum Benzin, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo der Strom herkommt und so. Aber am Ende ist das auch jetzt schon eigentlich von der Rechnung her in Deutschland jetzt nicht negativ. Und das kann ich ja alles dem Kunden als Händler erzählen. Und das ist wahrscheinlich das, was eben noch nicht so gut passiert und weshalb es deinen Kanal gibt und dein Engagement sozusagen, damit diese Aufklärung, die du am Anfang schon erzählt hast, damit die eben stattfindet. Das heißt, die Reichweitenangst kann man aushebeln, dass es die nächste Steckdose zu weit weg ist, kann man inzwischen aushebeln und der Kostenvorteil wird über die Zeit immer größer werden und ist aber auch jetzt schon ganz oft da.
Ja, Total Cost of Ownership, du sprichst es gerade an, so heißt es TCO, ist definitiv unschlagbar bei jedem Elektroauto. Nur als Randerscheinung, wir hatten im Mai diesen Jahres und das bis jetzt, wir haben August 24, das schon öfter, dass wir 100% regenerative Energien hatten in Deutschland. Also wirklich aus Windwasserstrom erzeugt wurde. Und wir sind im Jahresmittel mittlerweile bei über 60%. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Das ist natürlich wichtig, du hast es angesprochen. Wo kommt denn der Strom her? Ne? Klar kommt er immer noch aus irgendwelchen Kohlekraftwerken, wenn Spitzenzeiten sind, aber wir können, und da sind wir auf einem guten Weg, dass demnächst auch alles von dem Wasserstrom, Wasser, Wind und Sonne, die stellen nämlich keine Rechnung beziehen. Das stimmt, ja, definitiv. Total Cost of Ownership ist unschlagbar. Mhm. Diese Inspektionen sollte es auch geben in einem gewissen Maß, aber die sind ja bei weitem nicht so teuer wie bei einem Verbrenner. Man muss ja wesentlich weniger Material einsetzen. Man sollte vielleicht mal die Bremsen überprüfen und BMS mal auslesen und so Kleinkram machen. Das sollte man schon machen, aber es sind ganz andere Kosten. Mhm. Und es hat eben keinen Sinn, irgendwo Öl reinzukippen und irgendwann mal wieder rauszunehmen und wieder reinzukippen. Wir brauchen das Öl in Zukunft für andere Sachen in der Welt, für Medizin zum Beispiel.
Stimmt. Das ist natürlich auch aber eine der Ängste sozusagen der Händler wiederum. Kann ich denn, was sagst du dazu, Uwe, kann ich denn mit E-Mobilität Geld verdienen?
Ich tue es, ja. Ich tue es. Ich habe allerdings auch einen großen Vorsprung, weil ich natürlich sehr früh Vertrauen geschafft habe. Und wenn wir ein Elektroauto, wir verkaufen die wirklich immer noch sehr gut, auch in der jetzigen Zeit, wo alle es schlecht reden. Ich habe Vertrauen geschafft, ich kann technisches Fachwissen vorlegen und auch mein Team weiß Bescheid und kann den Kunden, das ist eben das Besondere, der interessiert ist, der vor Ort ist und Nachfragen hat, vollumfänglich bedienen mit allen Fragen und gibt ehrliche und kompetente Antworten darauf. Deswegen empfehle ich jedem Autohausbesitzer, mindestens 1 oder 2, wenn nicht alle, aus dem Team darauf anzusetzen, was ist das eigentlich, worum geht es? Und was müssen wir noch alles lernen, um die Zukunft bei uns auch ins Autohaus zu lassen? Weil es wird kommen, garantiert. Es wird kommen und wer da dann vorbereitet ist und mitziehen kann, ist im großen Vorteil. Man muss natürlich auch Mitarbeiter finden, die da Bock drauf haben, die sagen, okay, ich stehe dazu, ich mache das und ich finde das gut, ich fahre auch Elektroauto, denn du kriegst am Ende, und jetzt kommt das ist der magische Spruch, 2 Möglichkeiten, wie du einen Kunden überzeugen kannst, ist, lass ihn damit fahren.
Ja.
Und zwar länger als 2 Minuten, dann kommt er schon zurück und sagen alle, oh, das hätte ich nicht gedacht. Und auch für die Werkstätten, die jetzt zuhören, wenn ihr einen Werkstattersatzwagen habt, nehmt einen elektrischen. Mhm. Denn wenn die Leute mit einem Elektroauto erstmal widerwillig einsteigen und das am nächsten Tag wieder abgeben, wenn sie ihr Auto abholen, sagen alle, das ist ja geil, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das höre ich immer wieder.
Mhm, das stimmt. Ich bin ja auch vor kurzem umgestiegen und das kann ich natürlich bestätigen.
Ja.
macht mir richtig Spaß mit meinem kleinen Fiat 500e. Genau, und das ist ja eigentlich, also auch Wenn wir nochmal sozusagen darauf zu sprechen kommen, für die Händler ist es eine Riesenumstellung. Das ist ja gar keine Frage. Aber es ist eben auch, wie du sagst, eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, weil das geht nicht mehr weg. Also das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und es wird natürlich auch immer mehr werden. Die Frage ist, in welchem Zeitraum sozusagen, wie schnell das Wachstum stattfindet. Aber das findet ja statt. Und genau, je früher man sich darauf fokussiert, desto besser. Gleichzeitig denke ich auch, das ist ja so eine tolle Chance eigentlich für den Handel, jetzt gute Kundenbeziehungen aufzubauen, weil noch nie waren die Deutschen so unsicher beim Autokauf, noch nie gab es so viele Fragen und das ist doch eine perfekte Position, um Vertrauen aufzubauen, um eine Beziehung zu starten und das ist ja eigentlich auch eine große Chance.
Ja, definitiv. Also ich empfehle da nochmal den auf eurem YouTube-Kanal Einfach Elektro, wo wir über Elektromobilität sprechen. Guckt euch das an. Das sind kurzweilige, interessante Filme. Da erfahrt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um den Kunden auch auf die Zukunft hinzuweisen. Und je eher ihr euch darauf einstellt, das kann ich euch versprechen, wenn ihr da draußen zuhört, ihr werdet Erfolg haben am Ende. Denn das Verbrennen von Kraftstoffen jeglicher Art, das ist schon bestimmt und auch schon festgelegt, ist nicht die Zukunft. Das heißt, ihr müsst euch damit beschäftigen. Und ihr müsst Bock drauf haben. Ja, das ist natürlich doof. Jetzt, ihr seht mich hier wahrscheinlich jetzt mit einem erhobenen Zeigefinger. Den habe ich aber nicht. Also ihr müsst gar nichts. Natürlich nicht. Aber seid doch einfach so frei im Kopf und versucht es mal an euch ranzulassen. Das habe ich auch gemacht. Das hat mir nicht wehgetan. Im Gegenteil.
Und die Chancen darin sehen. Und wir sehen es ja auch bei anderen Händlern. Es gibt ja auch Möglichkeiten außerhalb des Verkaufs, trotzdem mit eben Beratung, Serviceleistung, ob das eine Wallbox-Beratung oder was auch immer ist. Also es gibt ja quasi Geschäftsmodelle ringsherum, die, wo der, das Unternehmerherz dann höher schlägt, die ganz, ganz neue Möglichkeiten geben, auch weit ab von den Herstellern. Ne?
Ja, genau. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich kenne Autohäuser, die das All-In-Paket anbieten. Also die haben nicht eine Markenbindung zum Beispiel, bieten mehrere Elektrofahrzeuge an und dazu dann noch den Elektriker für die Wallbox, der nur für dieses Autohaus arbeitet. Der ist den ganzen Tag unterwegs bei den Käufern und baut Wallboxen an. Und sie bieten auch noch PV-Anlagen an. Ich meine, es ist ja nichts geiler, wenn du ein Eigenheim hast und die Sonne auf dein Hausdach scheint und du dein Auto laden kannst. Das ist so aufregend. Du guckst andere aus dem Handy, oh geil, ich habe jetzt 10 Kilowatt hier, 10.000 Watt, das ist ja der Hammer. Und das wird, klar, einmal investierst du, ganz klar, aber es rechnet sich, es amortisiert sich. Das ist ja die Sache, der Sinn der Sache bei der PV-Anlage. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Und wenn du das als Autohaus früh erkennst und das All-In-Paket anbietest, da partizipierst ja nicht nur du als Autohaus von, sondern dann auch dein Elektriker und dein PV-Mann, der kann dann auch wieder Leute einstellen. Und es heißt ja immer, okay, wenn ich Elektroautos fahre, habe ich nichts mehr zu tun in der Werkstatt. Das ist ja völlig falsch. Auch diese Fahrzeuge brauchen Reifen, Bremsen, braucht man eine Fliege, ist mal eine Scheibe kaputt, muss man lackiert werden. Unfall ist eigentlich genau das Gleiche. Nur eben nicht in diesem riesen Umfang wie die Serviceintervalle der etablierten Hersteller.
Genau, also das heißt, da ist durchaus Musik drin und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Du hast jeden Tag mit dem Thema Elektromobilität bei dir auf dem Hof zu tun. Und was ist denn, was begegnet dir da so an skeptischen Meinungen sozusagen und wie begegnest du denen?
Ja, da muss ich tatsächlich schon wieder verweisen auf Einfach Elektro bei YouTube von eurem mobile.de-Kanal. Es sind diese Mythen halt. Wie weit komme ich denn? Das ist tatsächlich die erste Frage. Da gibt es dann immer zwei Antworten. Die erste ist, so weit du willst. Ich kann dir jetzt nach Barcelona fahren mit dem Auto, kein Problem. Wie lange dauert das Laden? Sage ich immer, 3 Sekunden. Aussteigen, einstecken, was essen gehen oder eine E-Mail beantworten und nach ein paar Minuten wieder abstecken und weiterfahren. Also es ist so, dass diese willkommenen Pausen, wie ich sie nenne, die es früher ja schon gab, die ein entspanntes Reisen damals mit sich geführt haben, die gibt es jetzt wieder. Mittlerweile schon so schnell, dass wir bei einem Porsche Taycan oder bei 800-Volt-Fahrzeugen schon nach 15 Minuten 350, 400 Kilometer weiterfahren können. Also es ist wirklich kaum Zeit, auf Klo zu gehen, deinen Sanifair-Bon einzulösen und dich zu entscheiden, ob du einen Snickers oder einen Nuts haben willst, weil vor dir an der Kasse steht auch noch einer. Ja, und dann sagt das Auto dir schon, du kannst weiterfahren. So weit sind wir schon. Und wir werden in 2 Jahren, und ich denke mal schon in 25, wird es die ersten Fahrzeuge geben, wo du in 5 bis 8 Minuten 300 Kilometer reinlädst. Die zweite Frage ist natürlich, was passiert denn mit dem Akku? Ja, mit dem Akku passiert gar nichts. Ja, der hält viel, viel länger, als alle denken. Und selbst wenn er mal kaputt ist, dann kann man ihn reparieren. Dann muss ihn nicht austauschen und wegschmeißen. Man nimmt ihn auseinander wie einen Motor, wo deine, was weiß ich, Pleuellager kaputt ist oder du hast einen Ventilschaden. Das nimmst du auseinander, das reparierst du, baust es wieder zusammen und fährst wieder damit. Das Gleiche geht mit Batterien. Mhm. Und sollte sie dann mal nach 500.000 Kilometern so weit sein, dass sie zwar immer noch fährt, aber die Reichweite so gering geworden ist, dann baust du sie aus, kaufst dir eine neue, wie bei einem Motor, wo es dann am Ende den Austauschmotor auch nicht mehr tut. Und dann kannst du die Batterie entweder verwerten oder als Hausspeicher benutzen. Verwerten, wir sind mittlerweile bei einer Verwertungsrate von 96%. Was heißt 96%? Das heißt, dass aus deiner Batterie 96% raus extrahiert werden. Und was wird damit gemacht? Es wird in den Garten geschmissen. Nein, natürlich nicht. Aus diesen 96% wird eine neue Batterie gebaut. Wie geil ist denn dieser Kreislauf?
Das stimmt. Mhm.
Das ist doch viel besser. Beim Kraftstoff kippst du es hinten rein. Das kennen wir alle seit 100 Jahren. Mhm. Und es wird vorne im Motorraum angezündet. Und dann verbrennt es. Und hier kannst du das, was du im Auto fährst, wiederverwenden.
Einfach wiederverwenden.
Ja. Und es gibt schon Firmen, die das anbieten. Tatsächlich. Ja. Die warten, nur halten die Batterien länger, als sie dachten. Und die großen Hersteller, wie zum Beispiel Volkswagen und auch Mercedes, haben schon diese Batterie-Hubs, wo sie alte Batterien lagern und als Pufferspeicher nehmen, wo zum Beispiel regenerative Energie aus Wind oftmals, in diesen Fällen, die ich nannte, gespeichert wird und über Nacht abgerufen wird oder am Tage, wenn Spitzenzeiten sind. Also das gibt es schon.
Super.
Das ist, also besser geht es doch gar nicht.
Ja, oder? Super. Und wahrscheinlich noch das schlummert da das weitere Geschäftspotenzial auch da drin.
Ja. Definitiv. Regenerative Energien, Elektromobilität heißt nicht, dass wir jetzt Tausende von Menschen entlassen müssen im Geigentum. Ja. Also im Gegenteil. es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Tatsächlich kenne ich auch einige Unternehmer, die gesagt haben, okay, ich bin Elektriker, die haben eh alle viel zu tun. Mhm. Ich nehme das Wallbox-Thema jetzt noch mit auf. Die wissen gar nicht, wohin. Die stellen Leute an, finden es nur keine. Mhm. Das ist das Problem. Also es gibt, das heißt jetzt nicht, Elektromobilität zerstört deutsche Arbeitsplätze. Nein. Tut es nicht.
Es ist ja wie immer, wenn was Neues kommt. Natürlich gibt es dann bestimmte Jobprofile eventuell nicht mehr, aber dafür gibt es eben neue und meistens entstehen mehr und mehr Bedarf. Und genau, ja, das ist ja auch eine schöne Sichtweise. Aber du hast nochmal das Thema gebrauchte Elektromobilität jetzt sozusagen mit angeschnitten. Und da wollte ich auch kurz nochmal mit dir drüber sprechen. Denn das ist ja das, was auch lange in der Presse war, dass gerade die gebrauchten E-Autos stehen wie Blei auf den Höfen der Händlern. Und das haben wir natürlich auch zum Beispiel bei uns in den Zahlen gesehen. Wir sehen jetzt allerdings auch die leichte Umkehr, also ich hoffe, es wird auch spürbar für den Handel, aber wir sehen, dass die Standtage zurückgehen, die sind immer noch hoch mit, glaube ich, 73 Tagen oder sowas, aber das wird besser und auch die Nachfrage bei gebrauchter Elektromobilität steigt jetzt stärker als die neue Elektromobilität.
Lustig, ja, dass du das ansprichst. Darüber habe ich im Mai ein Video gemacht. Genau das habe ich vorher gesagt, dass ab September wieder losgeht. Könnt ihr auf meinem Kanal gucken, T&T E-Mobility, was ich da gesagt habe. Und das habe ich mir schon gedacht, weil durch die Verunsicherung der Politik sind viele schon mal raus bei der Frage, nehme ich jetzt einen Verbrenner oder Elektro. Aber wir haben eine stille Revolution. Das heißt, wir haben so eine Art Guerillakampf von unten. Fangen wir mal damit an, in der Straße, in der du wohnst, kauft einer Elektroauto, alle rümpfen die Nase. Er fährt damit jeden Tag und scheint anscheinend glücklich zu sein. Dann fragst du ihn, was machst denn du da? Ja, ich fahre ein Elektroauto, ist cool. Darf ich auch mal fahren? Natürlich. Zack, haben wir den zweiten. Jetzt fahren schon zwei in der Straße Elektroauto. Die anderen fragen sich, wieso jetzt beide? Der auch, hätte ich nie gedacht. Lass mich doch mal fahren, so abends bei einer Tasse Bier auf dem Grill. Tja. Dann fährt der Nächste, zack, dann ist die Straße voll. Dann sind das schon 10, 15, 16. So wird die Elektromobilität in Deutschland funktionieren. Mhm. Nicht von oben herab mit dem Daumen und dem Zeigefinger, also mit dem Zeigefinger, sondern mit dem Daumen nach oben. Mach es, fahr einfach. Und das Volk wird es, oder der Bürger, der Kunde im Autohaus, entscheidet das von sich aus. Und ihr werdet euch wundern da draußen, wenn ihr im Autohaus sitzt, die kommen zu euch und wissen mehr als ihr selber. Wir erzählen euch, was Elektromobilität ist und das darf eben nicht sein. Ihr müsst denen noch was drauflegen und noch was erzählen. Dann haben sie Vertrauen zu euch, dann kaufen sie auch. Aber die Probefahrt ist nach wie vor, wie ich gerade gesagt habe, der Schlüssel zum Erfolg.
Das stimmt. Oder, also ich bin ja auch meinen Fiat 500 erstmal gefahren, bevor ich ihn gekauft habe oder geleast habe. Super. Und tatsächlich habe ich mir ein bisschen mehr Beratung gewünscht, denn uns wurde zum Beispiel gar nicht erklärt, wie man dann jetzt lädt, aber dann halt ein Kabel im Kofferraum. Die Übernahme war auch gar nicht im Autohaus, sondern auf irgendeiner Station. Und da gab es dann im Prinzip den Schlüssel und nicht viel Erklärung. Das war natürlich nicht so schön. Muss auch dazu sagen, war ein besonders günstiges Angebot, aber und das hat mich ja jetzt auch nicht abgehalten von der Elektromobilität, sondern eben durch den Gebrauch sehe ich jetzt, das ist super und das passt auch perfekt in meinen Alltag. Habe überhaupt keine Nachteile, im Gegenteil, habe Komfortgewinn, weil ich eben nicht mehr zur Tankstelle muss, sondern das einfach abends anstöpseln kann, fertig, aus. Aber genau, also hätte man mich noch besser beraten, wäre das sehr schön gewesen. Und ich hatte quasi kurz nach Kauf ganz, ganz viele Fragen, wo ich dann bei YouTube geguckt habe, auch bei dir, Uwe, wie geht denn das eigentlich? Und da musste dann YouTube helfen.
Warst du dann am Überlegen, jetzt als du dich in Elektroauto entschieden hast, ob du vielleicht doch noch einen Verbrenner nimmst? Oder war das für dich schon klar?
Das war klar. Und der Grund war aber auch, dass es klar war, also es war trotzdem eine Sicherheitsstrategie, denn es ist unser Zweitauto. Also wir wollten eigentlich kein Zweitauto haben, aber ich habe jetzt, mobile.de ist ja umgezogen und jetzt war der Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln doch dann lang zeitlich und deshalb musste das zweite Auto her und unser erstes Auto ist in California Diesel und den habe ich ja trotzdem. Und es war jetzt dann, deshalb war sozusagen die Gefahr nicht groß. Deshalb hat mich zum Beispiel auch, war die Reichweite für mich nicht wichtig, weil es klar war, wir werden mit dem Fiat 500 nicht in den Urlaub fahren, sondern wenn dann eben mit unserem California, dafür haben wir ihn ja auch, ist ja ein Urlaubsauto, aber er ist jetzt eben kein Alltagsauto mehr und das finde ich richtig gut daran.
Und er steht wahrscheinlich mehr als vorher, viel mehr. Absolut, weil jeder will nur noch den E-Fahren.
Ja, genau.
Und da kommen wir wieder zum Punkt. Elektroautos, Gebrauchtwagenmarkt. Das ist genau so. Wir hatten einen hochpreisigen Markt bis September 2022, wo die Elektroautos so hohe Preise erzielt haben, das war schon haarsträubend. Mhm. Und ich habe mir gedacht, und das kann so nicht weitergehen, es funktioniert nicht. Dann kam der Verfall, ne? Diese Exportgeschichte ist komplett eingebrochen innerhalb von 2-3 Tagen. Und habe ich auch viel gemacht, war auch eine schöne Zeit. Und, aber es war klar, dass das nicht immer so weitergeht. Mhm. Und jetzt haben wir ein Verbrennerniveau erreicht. Wir sind jetzt also mit einem Elektroauto genauso weit wie von einem Preisverfall wie mit einem Verbrenner. Wenn du ein Panamera nimmst oder einen Taycan, die haben fast den identischen Preisverfall. Im Moment ist der Taycan noch ein bisschen schlechter durch die politische Stimmung aktuell und die Unsicherheit im Volk. Aber wir gleichen uns jetzt einer ganz normalen Gebrauchtwagenentwicklung an. Und das ist verunsichert natürlich nochmal ungemein. Waren die Autos vor 2 Jahren noch extrem teuer? Steht der Kunde jetzt da? Der kostet noch die Hälfte. Was ist da los? Warum? Der ist wieder verunsichert. Ja. Und da muss man halt auch aufklären. Und das ist eben genau das, was man dann machen kann. Wenn du den Hof voller Elektroautos hast, dann musst du die wirklich anpreisen wie Sauerbier, wie Brötchen. Die müssen weg. Also Probefahrt, machst ein Event. Wir machen jetzt am Samstag ein E-Event. Da wird gegrillt und du musst ein Elektroauto fahren, sonst darfst du nicht kommen.
Sonst gibt es keine Wurst.
Genau, ja, irgendwie sowas. Und dann fahren die damit und du kriegst sie halt alle über die Probefahrt. Und dann, wenn die Preise sich auch jetzt angeglichen haben, dann geht's auch. Und du hast es vorhin erwähnt, hast du gesagt, dass die Elektroautos sind im Moment noch hochpreisiger als Benziner. Ich sehe das jetzt im Sommer 2024 nicht mehr so. Die Preise sind mittlerweile ziemlich angeglichen und teilweise gibt es durch Sonderaktionen, durch die prekäre Lage, die wir gerade haben, selbst gemacht, so dass du sogar ein Elektroauto günstiger bekommst als ein Verbrenner. Mhm. Und wenn da kommt ja noch der Markt von außen dazu, wunderbare, und das kann ich so unterschreiben, elektrische Autos aus China kommen hier auf den Markt. Und so ein XPeng, und die sind ganz nah dran an Tesla, weil Tesla ist Marktführer, die machen es halt alles richtig, bis teilweise auch Verarbeitung, aber die ist auch schon sehr gut geworden mit den aktuellen Modellen aus Grünheide und aus China. Aber die Firma XPeng oder BYD, wer da jetzt alles kommt, die bauen gute Autos, guckt sie euch doch einfach mal an. Fahrt mal damit. Vorurteile beiseite, wir fahren da jetzt mal hin, gucken uns das an. Ihr werdet euch wundern, wie gute Autos die bauen.
Ich bin kurz mal mit Ovis XPeng mitgefahren und war schwer begeistert.
Denkt man nicht, ne? Nee. Man hat immer noch das alte Denken im Kopf, das ist nur Müll, das kann nicht sein. Unfallgeschichten, die machen alle NCAP 5, alle. und sind volle Hütte. Also zum Beispiel so ein XPeng G9 ist so ein Geländewagen wie so ein EQE-Geländewagen. Mhm. Kostet die Hälfte, kann mehr. Mhm. Also lädt schneller, hat mehr Ausstattung, kostet die Hälfte.
Die sind ja auch schon länger auf dem Spielfeld, weil sie sich eher dafür entschieden haben. Da kommt wieder die Entschlossenheit ins Spiel, die du vorhin anbrachtest und nicht das Hin- und Herwanken.
Ne? Genau, Technologie, ja. Entschlossenheit, genau, ja. Und einfach mal eine Probefahrt machen.
Ja, genau. Wir haben auch uns die Preise angeguckt von den Modellen, auch auf unserer Plattform. Ne? Wie sieht es aus, neu versus gebraucht? Und wir sehen da schon noch Unterschiede, aber was wir auf jeden Fall auch gesehen haben, ist, dass die ganz, ganz stark auch gerade nach dem Wegfall der Förderung haben die Hersteller riesige Rabatte gegeben. Und im Prinzip sind die Autos jetzt quasi günstiger eigentlich als das, was wir vorher mit den Förderungen hatten.
Ja, ich dachte schon, es wurde sehr viel Geld verdient bis 2022. Ja. Und die Förderung gehört tatsächlich, muss nicht sein. Ja. Ja, der Hersteller soll das bitte selber übernehmen, nicht der Staat. Es war sozusagen Kick-off vom Staat. Okay, kauft man ein E-Auto, gibt 6 Mille. Fand ich gut, war okay. Aber das kann so nicht weitergehen. Ja. Ja, da ist der Aufschrei groß, aber muss ja nicht sein, denn es hat ja nur ein paar Tage gedauert. Smart war damals der Erste, der gesagt hat, okay, wir machen das auch. Wir geben euch jetzt Rabatt. Na, guck mal, geht doch, ne? Und trotzdem machen sie Gewinn. Und das ist alles hausgemachte Problematik, die wir hier haben. Ne? Das liegt einfach nicht. Das liegt einfach an der nicht vorhandenen Überzeugung der eigenen Autohäuser. Ja? Ich kenne die Fälle tatsächlich. Es ist kein Spruch, hat man bestimmt schon öfter gehört, dass Bekannte von uns in meinem Alter, also Mitte 20, nein, natürlich also Mitte 50, dann ein Auto kaufen wollten bei Volkswagen. Und es wurde ihnen tatsächlich sauerbiermäßig der Diesel angesprochen. Ja, brauchst du Elektro, ist doch scheiße. Also mach mal Diesel, da weißt du, was du hast. Ne?
Mach mal schnell noch, bevor das Verbrenner auskommt.
Ja, genau, kauf dir mal noch einen. Ne? Und das ist natürlich fatal. Ja. Also wenn das eigene Mitarbeiter fällt, nicht daran glaubt, dann wirst du sie auch nicht los. Warum soll er es verkaufen, woran er nicht glaubt?
Und das ist schwierig.
Das merken die Leute.
Ja, das stimmt. Und das ist ja schwierig, weil das ist das zukünftige Geschäft. Da muss man sich für aufstellen.
Definitiv.
Und es gibt ja auch ein Ziel, also es gibt ja nicht nur das sogenannte Verbrenner aus, sondern es gibt ja auch noch ein Ziel von 15 Millionen E-Autos 2030 in Deutschland. Und du sagtest es vorhin, wir haben so 1 Million oder 1,4 oder sowas.
1,4 so haben wir.
Ja, genau. Mhm. Was meinst du, bis 2030 ist ja gar nicht mehr so lang.
Nee, 5 Jahre noch. Ja. 5 Millionen, 6 Millionen werden wir wohl schaffen.
Aber also
mehr denke ich auch nicht.
Das schaffen wir noch nicht ganz.
Nee.
Ja.
Das ist, war ein tolles Ziel.
Ja.
Ja, aber das war natürlich ohne die ganzen Einflüsse dargestellt. Also ohne, dass jetzt Wahlkämpfe sind und die Leute nicht überzeugt sind. Und gerade im Autoland Deutschland. Es ist einfach so, wir sind die Erfinder des Autos. Die sind in Deutschland erfunden worden. Ne? Und das ist,
deshalb tun wir uns schwer mit der Revolution.
Ja, genau. Ja. Richtig, mit der Guerilla-Revolution. So sehe ich das. Ja, genau. Es ist ja wie, wir haben ja klassische Beispiele mit Nokia. Sind weg vom Fenster. Ne? Kam irgendwann Apple, alle haben gelacht. Wie soll das denn gehen ohne Tastatur?
Stimmt.
Ja, und heute hat jeder so ein Ding. Mhm. Und diese Firmen, die nicht mitgegangen sind, die sind irgendwann weg.
Ja.
Weil der Kunde will es einfach haben. Der will es bequem haben. Und wenn es geht, ruhig und bezahlbar. Mhm. Und wenn du in ein Elektroauto gehst, das ist bequem natürlich, es ist extrem ruhig. Mhm. Und hier geht es nämlich darum, wie viele App-Anbindungen ich habe im Auto. Kann ich da mit Apple CarPlay, kann ich Instagram, kann ich YouTube, kann ich das alles im Auto machen? Weil das ist die zukünftige Käuferschaft. Ich in meinem Alter, ich brauche das eigentlich nicht, ich nutze es aber auch. Mhm. Aber wenn der in Zukunft kauft, sich entscheiden muss, was nehme ich denn jetzt für ein Auto? Den Verbrenner mit meinem Digitaltacho? Und irgendwie 2, 3 Sachen. Oder nehme ich so ein Voll-Hightech-Auto mit einem großen Bildschirm, wo ich alles drauf machen kann.
Ja.
Wo meine Kinder Spiele drauf machen können. Wo ich nicht großartige Spielereien im Auto habe mit Millionen Knöpfen, sondern alles easy. Wie zu Hause. Du sitzt doch auch zu Hause vorm PC. Ne? Meistens hat man ein Tab auf dem Schoß, wenn einer Fernsehen guckt oder ein Handy, dattelst drauf rum. Warum sollst du das nicht auch im Auto haben?
Meine Highlight-Funktion bei meinem kleinen Fiat übrigens ist, er weiß, also mein Handy weiß immer, wo er geparkt ist. Mhm. Und ich kann von überall die Türen nochmal checken, ob die wirklich, genau, also das ist so ein bisschen wie bei der Digitaluhr, die Taschenlampe, so die geheime Funktion. Der, der Parkplatz ist immer sichtbar.
Ja, das ist bei Tesla noch die App und so, auch bei Porsche, ja, meine Frau fährt einen Taycan, da ist es so, dass die App, das muss das alles können, das muss vorgewärmt werden, du gehst morgens Zähne putzen, weißt du, sitzt in 10 Minuten im Auto, drückst auf den Tab und dann bist du in 10 Minuten im warmen Auto oder im kalten, je nachdem, was für Wetter wir haben. Das ist alles easy machbar.
Ja.
Und du kannst sehen, okay, wie viel Reichweite habe ich noch? Du kannst an der App auch deine Route schon planen. Das machen die auch, die Hersteller. Mhm. Du musst sie nicht auf Google und dann irgendwie exportieren, sondern du machst das alles an der App zu Hause für dein Auto. Also medial vernetzt. Mhm. Und das ist die Zukunft. Das ist so. Da brauchen wir gar nicht drüber unterhalten. Das ist so.
Uwe, und wie kriegen wir das jetzt hin? Also die 15 Millionen schaffen wir vielleicht nicht ganz, die 5, 6?
Ja.
So, und was können wir denn da jetzt tun? Was kann der Handel tun? Was sind deine Handel, Tipps?
Also eigentlich muss er sich öffnen, muss sich seinen Kopf freischalten und natürlich muss er Geld verdienen. Ich muss es ja auch. Also mittlerweile ist der Autohandel bei mir so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil ich nur noch Prüfungen mache von Fahrzeugen. Mhm. Aber du musst alles darauf fokussieren, dass deine Mitarbeiter, dein Umfeld und dein Betrieb sich in die Elektromobilität integriert. Sie wird kommen. Und wenn sie dann von der Seite oder von rechts kommt, dann nimmt sie dich mit und ihr geht weiter einen gemeinsamen Weg. Das heißt, du musst nicht komplett neu anfangen. Du kannst jetzt schon die Weichen stellen, Mitarbeiter zu schulen, wenn es die Werkstatt ist, dass sie ihre Hochvoltscheine machen, dass sie auch Bock drauf haben. Mhm. Und wie man auch Batterien repariert, auch das kann man in Werkstätten machen. Dann natürlich im Verkauf, was für eine Vorteile hat das Elektroauto. Und manchmal hilft auch ein frischer Wind nur. Ne? Einmal durchfegen und gucken, was machen meine Mitarbeiter hier eigentlich? Arbeiten die überhaupt richtig oder... Ja, hängen Sie an Ihren alten Zeiten fest und wollen nur das machen und verkaufen, was Sie kennen, was ja einfach ist, verstehe ich auch. Und am Ende müssen Sie Geld verdienen. Und Geld verdienen ist die oberste Prämisse im Autohaus.
Klar.
Wenn du es nicht machst, weil irgendwann das, was der Kunde wünscht, nicht in deinem Portfolio steht, dann geht er irgendwo anders hin.
Ja.
Das ist heute ja noch leichter als früher. Hm. Du brauchst ja heute kein, das wissen alle Autohäuser, kein Autohaus an einer durchgehenden Straße. Das kann im Industriegebiet an der letzten Ecke sein. Es muss nett, ordentlich gepflegt sein.
Hauptsache, es hat einen mobile Account.
Ja, genau. Und ist natürlich mobile Mitglied. Natürlich, wie ich seit 24 Jahren. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. 28.08.2000
wow.
bin ich zu mobile gekommen. Und dann gucken die Leute nur zu Hause auf dem Bildschirm. Du kennst es doch, oder? Mhm. Du sitzt doch, wenn du dir ein Auto aussuchst, dann fährst du doch nicht zum Autohaus und drückst dir die Nase platt am Schaufenster, oder?
Nee, zuerst nicht. Also ich gucke jeden Fall erstmal ganz viel digital und dann gucke ich irgendwann im Autohaus.
Richtig, richtig. Du fokussierst, suchst aus, sortierst aus, den will ich nicht, das will ich nicht. Dann hast du dich entschieden für den Fiat 500e, dann guckst du zum ersten Mal, wo ist denn das überhaupt bei mir in der Nähe? Dann guckst du, wie ist denn der Auftritt dieses Autohauses?
Ja.
Was machen die denn für einen Auftritt? Ist das für mich sympathisch? Ist das nett? Sieht das gut aus? Dann fährst du dahin, wo es für dich passt. So läuft das. Und
das
da musst du dann funktionieren.
Mhm.
Ja, das heißt also, du hast 70% Vorarbeit gemacht und das Autohaus dann draußen muss diese 30%, die sie dir noch bieten können, vollumfänglich auffangen und dich bedienen. Das ist also gar nicht so viel, was sie machen müssen.
Ja.
Aber das ist das Problem aktuell. Sie schneiden es nicht. Das tut mir immer weh, immer wieder.
Ja, wir haben auch mal untersucht, wie lange ist zum Beispiel die Entscheidungsphase bei einem Verbrennerauto. Da brauche ich so 4 Wochen im Schnitt, um mich zu entscheiden für ein Auto. Also so lange dauert die, wir machen ja so Journeys,
ja, ja.
Ne? Und bis dann die Entscheidung gefallen ist. Und bei einem Elektroauto sind es knapp 8 Wochen, also fast das Doppelte.
Oha.
Einfach, weil es noch so viele Fragen gibt. Und
ja.
Genau das ist doch aber die Chance für die pfiffigen Autohäuser, das zu nutzen. Ne? Weil es,
alle, die ich kenne, die es gemacht haben, stehen wunderbar da.
Ja.
Tatsächlich.
Mhm.
Ja, die sind all in, die gibt es schon. Das könnt ihr rausfinden. Wir haben ja auch die goldene Batterie, die wir gemeinsam anbieten hier bei mobile.de. Dort werden die Autohäuser und die Verkäufer ausgezeichnet, die das verstanden haben. Und fragt die doch nochmal oder ihr da draußen, guckt euch das auf Video an. Die goldene Batterie, wer waren die Gewinner? Warum sind sie es geworden? Und dann geht ihr mal einfach unverbindlich dahin oder guckt euch das von außen an. Dann werdet ihr sehen, genau so machen sie es und genau so macht man es richtig. Und das ist die Zukunft. Nicht ganz einfach, oder?
Ganz einfach, Uwe. Einfach deine Videos gucken, ein bisschen goldene Batterie gucken und dann mit dem Wissensvorsprung nutzen, um neue Kunden zu ködern.
Genau. Ja, und auf LinkedIn. LinkedIn ist auch schön.
LinkedIn ist auch schön, ja. Da haben wir jetzt ja auch 20.000 Follower, sind wir ganz stolz.
Wow.
Okay, das ist jetzt ganz schön viel Eigenlob. Aber die goldene Batterie war wirklich großartig, wollte ich jetzt auch gerade noch sagen. Denn die goldene Batterie haben wir das erste Mal durchgeführt. Du bist der Schirmherr, weil du bist eben der Spezialist, der Experte für E-Mobilität und natürlich einer der großen Pioniere. Und mit dir zusammen haben wir ausgesucht, wer sind die besten Händler in Deutschland für Elektromobilität, die sich um Elektromobilität verdient machen.
Und das war eine Menge. Ich war überrascht, als ihr mir das vorgestellt habt. Und dann kommen da noch welche dazu, die kannte ich schon. Also es ist viel mehr, als alle da draußen denken. Habt ihr eigentlich mal ein Video darüber gemacht, wer alles nicht dran gekommen ist?
Nee, das haben wir für uns behalten.
Okay.
Ja. Aber genau. Und der wichtigste Gewinn natürlich ist der fürs eigene Geschäft. Ne? Also die tollen Kunden, die man damit überzeugen kann, mit der Überzeugung für Elektromobilität, mit dem Wissen, mit der tollen Beratung und so weiter und so fort. Aber es gibt auch nächstes Jahr wieder eine goldene Batterie. Und Uwe, du bist ja dabei.
Natürlich, selbstverständlich.
Und da werden wir wieder die tollsten Händler auswählen und werden sie auf die Bühne bitten.
Also strengt euch an da draußen, strengt euch an.
Das ist jetzt der Aufruf, genau.
Wir beobachten euch.
Nächstes Jahr goldene Batterie, wahrscheinlich gibt es wieder so April, Mai. Die ersten Informationen unbedingt bewerben und ganz viel Spaß haben und dann sitzt ihr auch hier mit uns im Podcast-Studio als nächstes zum Beispiel.
Vielleicht gibt es auch ein schönes Schnittchen.
Genau. Und also, goldene Batterie lohnt sich, aber noch viel mehr lohnt sich, sich um das Elektrogeschäft zu kümmern. Da ist ganz, ganz viel Spaß noch drin und Zauber und unabhängig davon ist es vor allem auch wichtig und es ist die Zukunft und deshalb ist wichtig für uns alle und wir freuen uns drum und vielleicht gibt es ja dann die goldene Batterie und dich, Uwe, gibt es ja auch demnächst nochmal bei mobile.de.
Bei der Moor-Konferenz, genau.
So ist es.
Ja, das wird gut.
Genau, am 14.11. wird für alle sichtbar sozusagen die Moor-Konferenz in Berlin das erste Mal stattfinden von mobile.de. Wir haben wieder ganz, ganz viele tolle Talkgäste, wollte ich sagen. Unter anderem Uwe, es geht um Elektromobilität, es geht um ganz viele andere Dinge. Es geht um Digital Retailing, was ist da neu? Es geht von Finanzierung, Leasing, es geht ganz viel auch um internationale Märkte. Wir gucken uns Trends an, was ist da so los. Wir gucken aber auch an, wer sind die neuen Wettbewerber, die da auf den Markt kommen. Das sind natürlich die chinesischen Hersteller, aber das sind auch große europäische Handelsgruppen. Sprechen Sie über das Agenturmodell. Ganz viel tolle Informationen.
Ja, und das Schöne ist ja, ihr könnt ja jetzt denken, was reden die da die ganze Zeit? Was soll denn das alles? Es ist alles belegt mit Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Ihr habt hier bei mobile.de alles, was man dazu braucht. Du hast es vorhin mehrfach erwähnt in verschiedenen Bereichen, dass der eine braucht 4 Jahre, der andere 4 Wochen, der andere 8 Wochen. Und ihr habt ja auch alle Zahlen über Konsumenten, genau, danke. wie es geht, wo die Reise hingeht, ja. Dass die Erwartungen da sind, dass das Interesse da ist, dass die Leute wissen wollen, was Elektromobilität ist. Das könnt ihr ja alles sehen über eure Daten, die ihr habt. Und das ist schon faszinierend. Wie siehst du den Trend? Aktuell hast du ja gesagt, September geht schon wieder los. Gibt es noch einen anderen Trend, den du leaken kannst? Hier jetzt mal im Podcast so ganz exklusiv für euch da draußen und übrigens du da rechts bitte nicht in der Nase popeln. Ich kann das sehen.
Mensch, Uwe. Was wir sehen, was vielleicht nochmal auch ein richtig guter Hinweis ist, ist das Thema Batteriezertifikate. Ist noch ein ganz, ganz kleines Thema. Aber etwas, in dem sowohl die Konsumenten als auch die Händler ganz viel Potenzial sehen. Und wir können es tatsächlich belegen auf der Plattform. Wir haben ein Testprojekt gemacht zusammen mit Hyundai. Man kann bei uns inzwischen Batteriezertifikate einpflegen. Und die Lead-Anfragen, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, ansonsten machen wir es in den Shownotes, korrigieren wir es nochmal, sind ungefähr 20% höher, die reinkommen, als eben bei Elektroautos ohne das gebrauchten Elektroautos ohne Batteriezertifikat. Also das ist ein deutlicher Vorteil.
Definitiv. Niemals E-Auto ohne Batteriezertifikat kaufen. Niemals.
Das geht um Vertrauen und das ist es ja. Das ist eine neue Technologie und auf allen Bereichen, in allen Zielgruppen, in allen Ebenen geht es darum, Vertrauen für diese neue Technologie aufzubauen. Und da sind die Batteriezertifikate ein super Mittel. Und aber eben eins davon und das andere ist die Beratung, das Wissen, das Vertrauen in den Händler. Und da können wir zusammen, mobile.de und der Handel, glaube ich, ganz, ganz viel machen.
Ja, und ihr seid auf einem guten Weg. Und ich bin so froh, dass ich daran teilhaben kann.
Uwe, es ist so schön mit
schöne
dir.
Schöne Endworte, oder?
Finde ich auch. Jetzt machen wir Schluss und gehen jetzt unseren Kuchen essen.
Richtig, wir haben uns Kuchen mitgebracht.
Genau.
Also, wenn ihr Kuchen habt, Kaffee trinkt, viel Spaß. Vielleicht hören wir uns mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Goodbye.